Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute unsere Predigtreihe über das Thema Gnade ins Finale führen darf. Und das letzte Thema heute, nachdem wir Jona miteinander besprochen haben, darüber nachgedacht haben, ist heute Sola Gratia.
Warum auf Latein? Dieses Motto Sola Gratia war ein wichtiges Motto in der Reformationszeit vor circa 500 Jahren. Und es heißt so viel wie: allein durch die Gnade wird ein Mensch von Gott angenommen. Also ohne eigene Werke oder Leistungen, sondern wirklich als Geschenk. Und darum soll es heute gehen. Vor 500 Jahren, das ist eine lange Zeit, für Martin Luther war das ein wichtiges Thema. Damals war Gnade in Vergessenheit geraten, insbesondere im Bereich von Religion und Kirche. Die Kirche hatte nämlich ein lukratives Geschäftsmodell entdeckt, den Ablasshandel. Sogenannte Ablassprediger zogen durch das Land und malten den Menschen Höllenqualen vor Augen. Und zwar um sie zu motivieren, Ablassbriefe zu kaufen, in denen dann stand: so und so viel Schulden, Schuld, Sünde wird dir vergeben durch den Betrag, den du eben hier weitergibst. Man sagte, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Ist das nicht ein bisschen laut? Vielleicht kriegen die Herrschaften da vor hinten das noch hin. Oder sonst nehme ich was anderes. Soll ich das nehmen? Nicht. Also, machen wir weiter. Was für ein Motto. So kann man auch motivieren, ne? Wenn wir das bei unserer Kollekte so sagen würden. Wer dem göttlichen Gericht entrinnen will, muss dafür bezahlen. Und mit diesem Geld wurde zum Beispiel der prächtige Petersdom in Rom finanziert. Also es ist ein tolles Gebäude, ich habe es gesehen, aber so, wie sagt der Schwabe, ein Geschmäckle gibt es dann dabei. Martin Luther, der drahtige Mönch aus Wittenberg, litt selber unter großen Gewissensqualen. Und zwar so lange, bis er die Gnade entdeckte oder wiederentdeckte und damit das Geschäftsmodell der Kirche erschütterte. Sola gratia, allein durch die Gnade, wurde jetzt zu einer Losung, die sich die Menschen zuriefen, von denen plötzlich ein enormer Druck abgefallen ist. Sola gratia. Die Entdeckung der Gnade wurde Luther aber auch übel genommen, sodass ihm nicht nur die Kirche, sondern auch der Kaiser nach dem Leben trachteten. Er brauchte mächtige Beschützer und auch ein bisschen Cleverness, um dran zu bleiben und dann auch seiner Entdeckung der Gnade Nachhaltigkeit auch zu verleihen. Und mit Hilfe des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen wurde dann ein gefaktes Kidnapping inszeniert. Und so verschwand Junker Jörg, wie Martin Luther sich dann nannte, sozusagen inkognito auf der Wartburg. Und dort übersetzte er dann das Neue Testament in die deutsche Sprache. Und damit legte er die eigentliche Quelle der Gnade frei, nämlich die Bibel, mit dem Ziel, dass jeder einen persönlichen und unverfälschten Zugang zu ihr haben soll, zu dieser Gnade. Da könnte man ein eigenes Thema draus machen, das hat man dann Sola Scriptura genannt, allein durch die Schrift. Und die Quelle der Gnade ist eben die Schrift, die Bibel, und im Zentrum der Bibel ist Jesus Christus, der uns zeigt, was Gnade ist und der uns die Gnade bringt. Und so hat die Reformation dann auch gesagt: Solus Christus. Könnte man auch noch eine eigene Predigt darüber halten. Aber wir bleiben heute bei der Gnade. Jesus hat das sehr anschaulich gemacht, indem er den Menschen ganz viele wunderbare Geschichten erzählt hat über Gnade und über Gott. Und die wohl bekannteste und, wie ich finde, vielleicht sogar eindrücklichste, die möchte ich heute euch nochmal nacherzählen, mit euch hineingehen, auf Jesus hören. Und zwar steht sie in Lukas 15, ab Vers 11. In diesem Kapitel werden drei Geschichten erzählt von etwas, was verloren wurde und wiedergefunden wurde und welch große Freude durch dieses Wiederfinden entstanden ist. Das verlorene Schaf, der verlorene Sohn oder die beiden verlorenen Söhne und der verlorene Groschen, also ein Geldstück, das eigentlich zum Brautschmuck der Frau gehörte. Und da freute man sich natürlich, als alles wieder beieinander war. Aber heute die Geschichte von dem Vater und seinen zwei Söhnen. Stellen wir uns vor, Jesus ist jetzt mitten unter uns. Er öffnet die Schrift und fängt an zu erzählen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Also in etwa: Papa, rück die Scheine raus. Ich will nicht warten, bis du mal abtrittst. Es wird mir hier einfach zu eng. Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein und zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Was für eine Geschichte. Jesus malt hier ein Bild von Gott, das in der Geschichte immer wieder übermalt wurde. Vielleicht kennt ihr so Geschichten von Gemälden, wo dann die Restauratoren Aufnahmen gemacht haben, plötzlich und denken, boah, da ist ja noch ein anderes Bild hinter dieser billigen Darstellung. Dann wird es dann vom Restaurator frei gearbeitet und plötzlich kommt da ein Rembrandt oder Van Gogh zum Vorschein. Millionen wert und alle sind total begeistert. Und dieses Bild von Gott, von dem liebevollen Vater, wurde in der Geschichte immer wieder übermalt. Aber Jesus malt es hier wirklich nochmal deutlich vor Augen. Und immer, wenn es wieder freigelegt wird, was geschieht dann? Dann gibt es eine Reformation. In der Geschichte oder auch in unserem persönlichen Leben. Gott ist der liebevolle Vater. Er wendet sich seinen Kindern zu und er kommt ihnen entgegen. Und hier erinnern wir uns vielleicht daran, Jesus erzählt diese Geschichte, weil er kritisiert wurde, dass er so großzügig ist. Dass er einfach so vorbehaltlos mit Versagern und mit Sündern, wie man sagte, mit Menschen, die gescheitert sind, Prostituierten und Scheiterern im Leben, dass die alle zu ihm gekommen sind und er mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und dann sagte Jesus, okay, ich will euch mal eine Geschichte erzählen, wie Gott wirklich ist. Und er wollte damit sagen, wenn ich Menschen so begegne, dann geschieht das. Dann wendet sich der Vater durch mich, den Sohn, diesen Menschen zu und wird greifbar für sie. Und das soll geschehen. Und so möchte ich das nochmal so in einigen kurzen Punkten auf den Punkt bringen. Gott ist der liebevolle Vater. Und der Vater schenkt Erfüllung. Er ist ja sehr wohlhabend. Und das ist einfach Ausdruck dafür, dass bei ihm all das zu finden ist, wonach wir uns sehen. Volle Erfüllung. Und der Vater gibt aber auch frei. Also er hält seinen Sohn nicht fest, als er fortgehen will. Und Gott will auch, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden. Ich denke, das ist eine ganz harte Lektion auch für Eltern. Man sagt es so leicht, man muss seine Kinder loslassen. Aber das ist tatsächlich so. Weil einfach jeder Mensch lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen. Und es tut es ja sowieso, und auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch gut so. Aber Gott kommt auch entgegen. Er wartet. Und das kann man als liebevoller Vater, liebevolle Mutter sicher gut verstehen. Dass man immer an seine Kinder denkt. Auch wenn sie irgendwelche Wege gehen, wo man sich Sorgen macht. Und der Vater schaut jeden Tag aus und sagt, Mensch, kommt er vielleicht nach Hause? Und so sieht er ihn dann eben auch schon in der Ferne. Und er kommt ihm entgegen und läuft ihm sogar entgegen. Und so kommt Gott auch uns entgegen, in Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und das Größte, Gott verzeiht uns gerne. Wie der Vater dem Sohn nichts nachträgt, sondern ihn wieder total annimmt, so akzeptiert uns Gott auch sofort, wenn wir zu ihm zurückkehren. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das Zweite, schauen wir nochmal, was lernen wir über den Menschen? Es gibt den heimatlosen Menschen, der uns hier begegnet, in doppelter Gestalt. Aber wir sehen in den beiden Söhnen, sie haben beide eine tiefe Sehnsucht nach Heimat. Und ich glaube, dass wir die alle in uns tragen. Tiefe Sehnsucht nach Annahme, nach Würde, nach Gerechtigkeit, nach Frieden und Freude. Und das ist die Botschaft Jesu. So ist es, wenn ihr heimkommt zum Vater und zu mir, dann schenke ich euch das. Aber die beiden Brüder, an ihnen kann man sehen, wie die Stationen dann sind, die dann sozusagen aus der Heimat wegführen. Das beginnt mit dem Misstrauen, gefolgt dann von der Distanzierung und der Rebellion und dann der Verstrickung in Grenzüberschreitungen, ja, Unmoral. Und schließlich, dass man landet da und man sucht Gnade, findet aber keine mehr, scheitert am Ende. Und interessant ist auch der, von dem man das eigentlich gar nicht erwartet hätte, der Korrekte, der immer da war, dass auch der gefährdet ist, eben in der Gnadenlosigkeit zu landen. Aber Jesus malt jetzt dieses Bild vom Vater, um Hoffnung zu machen, egal wer man ist und egal wer du bist und wer ich bin und wo wir herkommen, ob du der Korrekte bist oder der vielleicht von einer ganz anderen Seite her kommt. Er malt das Bild von Gott, um uns Hoffnung zu geben und zu motivieren und sagt, Umkehr und Neuanfang sind möglich. Warum geben eigentlich Menschen eine Menge Geld für Ablassbriefe? Die Frage stellt sich ja dann damals. Gut, sie hatten Angst vor der Hölle. Aber es ist auch der Wunsch, sich was zu erkaufen, eben ohne sich ändern zu müssen. Ja, dass man vielleicht auch so weitermachen kann wie bisher. Aber so funktioniert das mit sola gratia nicht. Die Gnade Gottes, die ist unverkäuflich. Aber sie ist deshalb unverkäuflich, weil sie zu teuer wäre, wenn man was dafür zahlen müsste. Und deshalb verschenkt Gott sie. Er zahlt selber den Preis in Jesus Christus. Und Jesus zeigt nun den Weg, wie diese Gnade auch persönlich empfangen werden kann. Und diese Schritte sind, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass wir darauf nochmal schauen. Und das erste ist, der jüngere Sohn kommt zur Besinnung. Er macht Kassensturz, er zieht Bilanz und erinnert sich an die Heimat bei seinem Vater. Und die Sehnsucht erwacht in ihm. Und dann entscheidet er sich, konkrete Schritte zu gehen. Also nicht mehr beim Grübeln stecken zu bleiben, sondern sagt, ich will gehen. Er trifft eine Entscheidung. Und dann nimmt er den Weg unter die Füße. Und ich finde es super, dass wir zum Beispiel einen Alpha-Kurs haben. Und ich denke, Menschen, die dorthin kommen, die haben angefangen, diesen Weg zu gehen. Und ihr erzählt ja auch immer, es gibt so viele Fragen und es ist toll, wenn man einen Ort hat, wo man Fragen stellen kann. Oder vielleicht hat jemand einen Freund, der ihm mit ihm redet eben über diesen Gott und in vielen Nachtgesprächen erfährt man mehr von Jesus. Oder man kommt heute in den Gottesdienst hier und sagt, ich suche diesen Gott. Und all das sind konkrete Schritte, die Menschen gehen. Aber dann gibt es auch einen Punkt und den beschreibt Jesus hier auch und ich denke, der ist auch wichtig, dass der Sohn einsieht, dass er wirklich Schuld auf sich geladen hat und dass er sich dem stellt und nicht einfach nur nach Hause kommt und sagt, ja Vater, weißt du, Schwamm drüber, war nicht so ganz korrekt, ne? Aber jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ne? Sondern er sagt, nein, Vater, ich bin schuldig an dir geworden. Ich hab's wirklich versemmelt. Und richtig gründlich. Und ich bitte dich von Herzen, vergib mir. Und nebenbei bemerkt, es ist ja auch so wichtig im Umgang untereinander, dass wir auch bereit sind, einander zuzugeben, wenn wir was falsch gemacht haben. Und ich glaube, wir haben ganz viel falsch gemacht oder ich habe viel falsch gemacht, auch als Vater. Aber ich glaube, eins war vielleicht doch richtig, dass ich mich auch immer wieder mal bei meinen Kindern entschuldigt habe und um Vergebung gebeten habe, wenn ich irgendwie über die Stränge geschlagen bin, ne? Machen Väter auch manchmal, dass mal ungerecht ist und man merkt irgendwo, boah, das war jetzt nicht so cool. Und ich glaube, das war richtig. Und der Sohn hier macht es auch. Und wir sehen, dass der Vater das ja gar nicht ausbadet. Dann irgendwie, ja, ja, das stimmt alles und das müssen wir nochmal genau betrachten und analysieren, sondern okay, super, ich freue mich so, dass du zu dieser Einsicht gekommen bist, für dich ist es gut, für mich ist es gut. Und dann kommt die Versöhnung und die Versöhnung, die wird dem Sohn geschenkt. Das ist jetzt kein Schritt, den er tut, der steht ja jetzt da und ist nackt sozusagen. Und das ist ja auch so, wenn ich jetzt dich um Entschuldigung bitte, dann stehe ich auch nackt vor dir. So, ich habe echt versemmelt. Dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Und dann bin ich abhängig davon, was du tust. Ob du mir die Hand reichst, ob du mich vielleicht sogar in den Arm nehmen kannst oder was angemessen ist auch. Aber ob du mir zeigst, ja, ich vergebe dir. Und es soll nicht mehr zwischen uns stehen. Es ist vorbei, es ist erledigt. Und unterschätzt es nicht, ihr Lieben, auch im persönlichen Umgang, wie wichtig es ist, einander das dann auch zuzusprechen. Ja, dann soll es jetzt auch wirklich erledigt sein. Und ich vergebe dir. Und der Vater macht es eigentlich durch eine Zeichenhandlung. Er nimmt den Sohn in den Arm und er küsst ihn. Er umfängt ihn mit seinen liebevollen Armen. Und es gibt keinen wunderbareren Ausdruck als der Zuwendung, der Vergebung, der Versöhnung und der Annahme, den Jesus hier schildert, als dieses Verhalten des Vaters. Und so kommt Gott eben auch mit weit ausgebreiteten Armen auf jeden Menschen zu, der zu ihm umkehrt. Und er kommt durch Jesus. Und genau das haben die Menschen damals erlebt und deshalb sind sie auch scharenweise zu ihm gekommen. Und ich glaube, wenn sich das rumspricht, dass Jesus hier in unserer Mitte ist und so die Arme ausgebreitet hat, dann kommen noch mehr Menschen hierher und da müssen wir draußen Leinwände aufstellen auf dem Parkplatz. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir so eine tolle Organisation sind, sondern es geht einfach darum, dass es einen wunderbaren, liebevollen Vater gibt, der in Jesus Christus hier in diese Welt gekommen ist und der Menschen wieder nach Hause bringt und erlöst. Und er ist hier mitten unter uns. Wie kann das geschehen, so diese Begegnung im Gebet, im Gottesdienst, in Kursen? Und das geschieht einfach da, wo wir dann sagen, okay, Herr, ich kann dir jetzt nichts dafür tun, aber ich vertraue dir. Ich glaube dir. Da kommt übrigens noch so ein Sola. Sola fide, sagen dann die Lateiner, allein durch den Glauben. Also ihr seht, Sola gratia ist eingebettet. Ne, sola scriptura, solus Christus, sola gratia und sola fide. Und am Ende soli deo gloria, Gott allein die Ehre. Aber das habe ich euch jetzt nicht auf die Folie geschrieben. Das könnt ihr bei Wikipedia nachschlagen oder wo auch immer. Ihr findet das. Jesus ist die Quelle der Gnade. Damit soll das enden heute. Und ja, das ist aus Israel übrigens, En-Gedi, da, wo David auch dann Zuflucht fand vor seinen Feinden und immer wieder getrunken hat dort, Gnade Gottes erlebt hat. So ist Jesus die Quelle der Gnade. Und wir werden in der Bibel eingeladen, zu dieser Quelle zu kommen und die Liebe Gottes zu erfahren, das Wasser des Lebens umsonst zu nehmen. Und Gott nimmt uns an, wie wir sind. Das haben wir vielleicht schon oft gehört, aber das stimmt wirklich. Er nimmt dich an, wie du bist. Er sagt nicht, du musst dich erst ändern, bevor du hier mir über die Schwelle trittst. Sagt er nicht. Er sagt, du kannst so kommen, wie du bist. Selbst wenn du aus dem Schweinestall kommst, ist es ein Bild. Also Schweine können was ganz Tolles sein, weil wir heute hier auch Menschen haben, die mit denen arbeiten. Und das. Also wo auch immer. Wenn du von einem Ort kommst, der dich irgendwo, wo du denkst, boah, so mit diesem Geruch oder mit diesem Ding kann ich nicht kommen. Und glaub diese Lüge nicht, du kannst mit allem kommen, so krass das ist. Gott hält es aus. Aber die Gnade, wenn du sie annimmst, sie wird dich nicht so lassen, wie du bist. Wenn du sie annimmst und aufnimmst, dann kannst du nicht anders. Dann wird sie dich verwandeln und durch dich hindurchfließen und in dir wird Jesus Gestalt annehmen. Und das ist das Ziel. Und nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, sondern auch, dass der Himmel und die Gnade auf die Erde kommt. Schon jetzt, hier und heute, mitten unter uns. Dass Versöhnung geschieht zum Beispiel in so einer krisenbeladenen Familie wie hier. Aber das ist natürlich ein Kampf. Das geht durch Höhen und Tiefen. Aber das Ziel, das wollen wir nicht aufgeben. Und es erwarten und dafür ringen und beten und zu dieser Quelle kommen und sagen, Jesus, Herr, deine Gnade siegt, Vater im Himmel,
du bist der liebevolle Vater. Und zu ihm sind wir alle auch eingeladen. In Jesu Namen, Amen. Darf ich noch beten?
Ja. Ich will dich nicht aufhalten.
Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, bete ruhig erst.
Dann setze ich mich wieder. Genau. Nein, das ist, da kannst du besser entspannen. Und ich auch. Ich wollte einfach noch gern mit uns beten. Und weil ich denke, das ist vielleicht einfach, macht es dir einfacher, dass du dich da einklingen kannst, wenn du möchtest. Egal, wo du herkommst, so fromm oder nicht fromm, der Vater steht da und ich möchte jetzt einfach beten. Vater, ich danke dir, Jesus, ich preise dich, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass diese Geschichte, die du erzählt hast und das, was du in diese Welt gebracht hast, dieses Bild, dass das unverfälscht wirklich auch heute Morgen zum Leuchten kommt in den Herzen von jedem Einzelnen hier heute Morgen. Und dass es sein Werk tut, Herr. So, dafür hast du es gesprochen, dafür bist du in diese Welt gekommen und das ist mein Auftrag, das ist unser Auftrag, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Und so danke ich dir, Herr, dass auch ich und dass wir kommen können, jeder von uns, zu dir, Vater. Und so bitte ich, hilf uns zur Besinnung zu kommen, jedem Einzelnen von uns. Hilf uns, Punkte in unserem Alltag, auch heute an diesem Tag zu finden, auch in dieser Woche und jeden Tag, wo wir zur Besinnung kommen und wirklich zur Ruhe kommen, Herr. Manchmal denken wir, es gibt so Antreiber, die das nicht zulassen wollen. Und so bitte, Herr, gib uns Sieg über diese Antreiber. Öffne du Räume, wo wir zum Nachdenken kommen können. Zum Beten, zur Ruhe, zum Hören auf deine Stimme. Und dann auch zu guten Entscheidungen, Herr. Dass wir erkennen, wo der Weg lang geht. Entscheidungen, die uns wieder näher bringen zu dir, die uns in deine Arme hineinbringen. Und so hilf uns, diesen Weg zu gehen und auch einzusehen, wo wir vielleicht auch gesündigt haben, wo wir ja einfach abgewichen sind von dem richtigen Weg in unserer Haltung, vielleicht in unserer Hartherzigkeit oder auch wirklich durch krasse Fehltritte und Grenzüberschreitungen. Herr, gib uns Einsicht. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns Sündenerkenntnis gibst, Herr. Und damit wollen wir dann zu dir kommen, lieber Vater und lieber Herr Jesus. Und wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld und reinige uns von unserer Ungerechtigkeit und wasche uns rein. Wir kommen zu dir und bitten dich um Vergebung, wo wir gegen dich und gegen Menschen oder auch uns selbst schuldig geworden sind. Und danke, Vater, danke, Papa, dass du uns in die Arme nimmst, dass du uns liebst, dass du uns voller Liebe und Freundlichkeit begegnest, dass wir nichts dafür zahlen müssen, dass du alles gezahlt hast, Jesus, und dass wir dann wirklich neu anfangen können. Danke, dass du uns Würde gibst und Ehre und neue Kleidung und Schuhe und einen Ring an den Finger und Vollmacht und ein neues Leben. Und so bitten wir dich auch, dass die Gnade nicht nur an uns wirksam wird, sondern in unseren Familien, Herr, in unserer Welt, in der Politik, in Europa, in diesen Tagen, Herr. Wir danken dir auch für unsere Verfassung in unserem Land. Wir bitten dich, dass deine Liebe und deine Gnade diese Welt durchdringt, Licht und Salz hineinbringt und deine Herrschaft aufgerichtet wird. Vater, wir preisen dich. Jesus, wir erheben dich. Heiliger Geist, wir lieben dich. Und wir bitten dich, den dreieinigen Gott, um Gnade und danken dir auch dafür, dass du sie schenkst. In Jesu Namen, Amen.